1989 flohen viele DDR-Bürger in die Prager Botschaft von Westdeutschland. Sie waren in Ostdeutschland durch eine Mauer von Westdeutschland getrennt. Sie waren mehr oder weniger eingeschlossen. Und es war lebensgefährlich, auch nur an die streng bewachte Grenzlinie heranzutreten, wo Soldaten patrouillierten und sogar teilweise Schießbefehl hatten, wenn jemand zu nah an die Grenze kam. Nun, sie durften in einige osteuropäische Länder reisen, aber nicht nach Westdeutschland. Doch in Prag, in Tschechien, da stand eine Botschaft von Westdeutschland. Eine Botschaft ist eine Behörde, wo ein Land offiziell vertreten wird, aber eben in dem Gebiet eines anderen Landes. Die Botschaft gehörte zu Westdeutschland, obwohl sie in Tschechien ist. Hier werden dann Bedingungen der Einreise, amtliche Dokumente, Rechte von Staatsbürgern behandelt und so weiter. Wer schon mal irgendwie ein Visum beantragen musste oder im Urlaub seinen Pass verloren hat, der ist vielleicht schon mal mit einer Botschaft in Kontakt gekommen. Aber hier gibt es also ein Grundstück, ein Verwaltungsbezirk, wo ein Land im Ausland repräsentiert wird. In der Prager Botschaft von Westdeutschland setzten sich die Beamten nun für die Ostdeutschen ein, die bei ihnen Zuflucht suchten. Und sie konnten tatsächlich erreichen, dass die rund 4000 Bürger, die teilweise mehrere Tage und Wochen auf dem Gelände der Botschaft gezeltet haben, dass sie legal aus der DDR ausreisen konnten. Vom Balkon der Botschaft aus sagte der damalige Politiker Hans-Dietrich Genscher den berühmt gewordenen Satz: Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise möglich geworden ist. Und ein Jubelsturm brach aus. Von der Prager Botschaft reisten sie durch die DDR direkt in Sonderzügen nach Bayern in Westdeutschland. Gut einen Monat später fiel die Mauer. Und ein Jahr später wurde das geteilte Deutschland wieder geeint. Ein bedeutendes Ereignis der deutschen Geschichte und ein ganz entscheidender Schritt spielte sich ab auf diesem Gelände der westdeutschen Botschaft in der tschechischen Hauptstadt, wo DDR-Bürger Zuflucht fanden. An diesem Ort, in diesem kleinen Grundstück, und doch war das der Ausgangspunkt, dass sie nach Westdeutschland gehen konnten. Nun, warum diese Geschichtsstunde heute Morgen? Die Bibel berichtet uns auch von einem Ort, der entscheidend ist, damit Sünder befreit und gerettet werden können. Und dieser Ort ist so etwas wie eine Botschaft des Reiches Gottes in dieser gefallenen und vergänglichen Welt. Aber dieser Ort ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Und der Apostel Paulus, er beschreibt die Position eines Christen besonders häufig als eine Position. Er sagt nämlich, wir sind in Christus. Wie in einem Ort, wie auf einem Grundstück, auf das wir gelangen. Wenn wir zu Christus gehören, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir in Christus. Dann gehören wir plötzlich zu einem anderen Reich. Wir haben plötzlich eine andere Stellung, ein anderes Recht, eine andere Position. Im Galaterbrief erklärt Paulus, wie es sein kann, dass Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören, dennoch wirklich mit Gott versöhnt sind und nicht erst unter den Bund Mose kommen müssen, nicht erst irgendwie Juden werden müssen, sondern dass sie nicht erst unter diese zusätzlichen Gesetze des Staates Israel kommen müssen, um wirklich zu Gott zu gehören, um wirklich den Segen Gottes zu empfangen. Und Paulus gibt eine recht spannende Tour durch die Heilsgeschichte Gottes, vom Glauben Abrahams über Mose bis hin zu dem Kommen Christi, auf den alles hingewiesen hat. Ja, mit Jesus kommt der Segen, auf den der ganze alte Bund hindeutet. Denn der Segen ist nicht im Gesetz zu finden, auch nicht in dem Volk Israel für sich, sondern in Christus. In Christus ist diese Segenstellung, diese Position, in der wir allein all die Segnungen von Gott empfangen können. Und darum heißt unser Thema heute Stellung in Christus. Stellung in Christus. Und wir lesen in Galater 3 die Verse 25 bis 29. Galater 3 ab Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, unter Glaube verstehen wir die Offenbarung des Evangeliums im neuen Bund. Nicht nur von Gott gegeben, sondern eben auch als empfangen. Nachdem der Glaube gekommen ist, nachdem wir das angenommen haben, nachdem wir das aufgenommen haben, was Gott gesandt hat, Christus, den Sohn Gottes und das Evangelium, die Botschaft des Glaubens. Paulus will also sagen, nachdem uns die Wahrheit über den gekommenen Heiland und die vollendete Offenbarung bekannt gemacht und von uns geglaubt worden ist, sind wir nicht mehr unter den vorbereitenden Instanzen, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz als ein Erzieher, der uns auf Christus hinweisen sollte. Die Juden waren unter dem Gesetz Mose wie unter einem Erzieher, der die kleinen Kinder begleitet und bewacht. Aber nun ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, gekommen und er erfüllt diese große Verheißung, dass durch einen Samen, den einen Nachkommen Abrahams, alle Nationen der Erde gesegnet werden sollen. Alle Nationen der Erde sollen in diese Stellung hineingesetzt werden, dass sie den Segen Gottes empfangen können. Was den Heidenvölkern über so viele Generationen verborgen war. Aber worin genau besteht denn diese Stellung in Christus? Erstens, in Christus sind wir Söhne Gottes. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass jemand Kind Gottes oder Sohn Gottes ist, dann finden wir zwei Schwerpunkte oder zwei Kategorien, die gebraucht werden. Zum einen kann die Gottessohnschaft die Stellung, Würde und Verantwortung bezeichnen, die jemand bekommt. Jemand wird als Sohn Gottes bezeichnet, weil er den Namen und die Autorität Gottes repräsentieren soll. Und steht so in einer würdevollen Verantwortung, nämlich von Gott beauftragt, vor den Menschen Gott zu vertreten. Das, was Gott sagt und was ihm gefällt, zu repräsentieren, abzubilden und so seinen Namen zu tragen in dieser Welt. Zum anderen spricht die Bibel davon, ein Sohn oder ein Kind Gottes zu sein, um die liebevolle und vertraute Beziehung einer Person zu Gott zu betonen. Wie das Verhältnis ist eines Menschen zu Gott. In unserem Bibeltext geht es hier zunächst um die Stellung, nämlich die Stellung und den Status der Heidenchristen. Und in dem nächsten Abschnitt, zu Beginn des nächsten Kapitels, kommt dann noch der Beziehungsaspekt hinzu. Also wir finden, Paulus behandelt sozusagen diese beiden Schwerpunkte, wenn es um die Gotteskindschaft geht. Aber hier in diesen Versen geht es erst einmal um die Stellung, um die Position als Sohn Gottes. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir uns heute mehr mit der Stellung und dem und des Rechts beschäftigen, obwohl wir, wenn wir davon lesen, ein Kind Gottes zu sein, viel mehr als erstes daran denken, an diese familiäre, vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Das ist das, was uns, glaube ich, viel, viel näher ist in den Gedanken oder an einer Idee. Und beides hat seine Berechtigung, aber hier finden wir den Schwerpunkt erstmal auf der Position. Es geht also erstmal um die Position als Kind Gottes, nicht um die Emotion des Kindes Gottes. Doch warum bringt Paulus dieses Thema hier überhaupt auf? Der Titel Sohn Gottes gehörte zu den besonderen Ehrennamen des Volkes Gottes. Mose sollte zum Beispiel in 2. Mose 4 zum Pharao im Namen Gottes sagen, Vers 22, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Das Volk, die Nation Israel, hat Gott auserwählt und bestimmt, mit seinem Namen verbunden zu sein. Israel war Volk Gottes. Und so wie ein Sohn den Nachnamen des Vaters trägt, so sollte auch Israel den Namen Gottes in dieser Welt tragen. An Israel zeigte Gott, wer er ist, wie er ist, was er fordert von den Menschen. In gewisser Weise war Adam auch als Sohn Gottes geschaffen worden. Nicht, dass er ein göttliches Wesen hatte, aber die Bibel sagt, er wurde in dem Bild Gottes geschaffen und er sollte Gottes Herrschaft, Gottes Wesen auf dieser Erde repräsentieren. Er sollte diesen Namen Gottes in diesem Leben tragen. Doch er ist in Sünde gefallen. Er hat dieses Bild fast bis zur Unkenntlichkeit zerstört durch die Sünde. Dem Abraham hat Gott nun versprochen, dass aus seiner Nachkommenschaft ein Volk entstehen wird, dem sich Gott in besonderer Weise zuwenden wird und das er gebrauchen wird in dieser Welt. Und deswegen wurden die Kinder Abrahams als Volk und Nation auch Sohn Gottes genannt oder Söhne Gottes. Durch dieses Volk zeigte Gott seinen Namen, zeigte sein Wesen, seinen Willen, das, was er vorhat und tut, wer er ist. Und innerhalb des Volkes Israels war es dann vor allem der König, oder auch einige Richter oder Herrscher, die Söhne Gottes genannt werden können, aufgrund der Position, die sie hatten, aufgrund der Autorität, die Gott ihnen gegeben hat, sein Recht zu vermitteln, sein Gesetz in das Volk hineinzutragen. Doch wie bei Adam zeigte auch das Volk Israel schnell auf, wie die Sünde diese Stellung und Position in Gefahr brachte. Anstatt dass die Völker an dem Volk Israel die Herrlichkeit und die Güte Gottes erkennen, muss Gott sein Volk und dessen Oberste richten. Davon berichtet uns das Alte Testament. Er gibt sie in Fremdherrschaft. Und anstatt dass der Name Gottes gepriesen wird von den Nationen, wird er verspottet und gering geachtet durch die Schuld seines Volkes. In Jesaja 52 lesen wir in Vers 4, denn so spricht der Herr, Herr, nach Ägypten zog mein Volk im Anfang hinab, um sich dort als Fremder aufzuhalten. Und Assur hat es am Ende bedrückt. Aber nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht der Herr, denn mein Volk ist umsonst weggenommen worden, seine Beherrscher höhnen, spricht der Herr, und ständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Schon vor dem Einzug in das Land Kanaan, in dem Lied des Mose aus 5. Mose 32, da heißt es in Vers 5, es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Was wir hier in diesen Geschichtsbüchern erfahren ist, dass Gott sagt, mein Name, der über meinem Volk genannt ist, er wird verspottet durch das Verhalten dieser Menschen. Die Assyrer, sie lästern den Namen Gottes, weil Gott sie, das Volk, ja, ins Gericht gibt, sich zerstreuen lässt und schon die Generation, die aus Ägypten herausgekam, Gott hat sie in der Wüste sterben lassen. Die ganze Generation bis auf Josua und Kaleb, weil sie nicht geglaubt haben, weil sie weiter Götzendienst getrieben haben und so weiter. Und Gott erklärte, sie sollen meinen Namen nicht weitertragen, sie sollen nicht in das verheißene Land kommen. Sie repräsentieren nicht, wer ich bin. Sie sind nicht mehr in der Position von Kindern Gottes. In Hosea 1, Vers 9, da soll Hosea seinen Sohn Lo-Ami nennen. Das heißt Nicht-Volk. Und Gott erklärt, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Aber gleich im nächsten Vers erklärt er, doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann. Und es wird geschehen an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. Wir sehen also, auf der einen Seite war Israel Sohn Gottes, in dieser besonderen Stellung zu Gott, aber durch die Sünde und durch den Unglauben blieben nicht alle, die aus dem Volk Israel abstammten, in dieser Stellung zu Gott. Sondern Gott erklärte, nein, dieser Ehrentitel, diese Position, sie hat auch eine Verantwortung inne, nämlich eine Ähnlichkeit zu Gott, eine Repräsentation von dem, was Gott gefällt, was ihm eigen ist. Denn wer keine innere Beziehung im Glauben zu Gott hat, der bleibt auch nicht in der äußeren Stellung der Kindschaft. Wenn Paulus hier also von Söhnen Gottes spricht, dann meint er damit den höchsten Ehrennamen des Volkes Gottes. Diese Stellung als besonderes Volk Gottes, wo Gott sagen kann, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Das Volk, das den Namen Gottes trägt und von Gott beauftragt ist, in dieser Welt sein Wesen, seinen Willen zu verkünden. Unter dem alten Bund, seit Abraham und dann auch unter dem Mosebund, wurde eine Person durch die leibliche Nachkommenschaft Teil des Gottesvolkes. Das Gesetz Mose hat das Volk von den anderen Völkern isoliert, eingeschlossen und verwahrt, wie Paulus es sagt, sodass jedes Kind, das geboren wurde, ein Nachkomme Abrahams und Teil des Volkes Gottes wurde. Das Gesetz erklärte auch die Beschneidung am achten Tag der Jungen als Kennzeichen und Markierung dieser Teilhabe an dem Bund, als Teilhabe an dem Gottesvolk. Doch nun erklärt Paulus, dass der Glaube gekommen ist. Der Gesetzesbund ist nicht mehr beherrschend, nicht mehr bestimmend. Nun sind die galatischen Christen bereits Söhne Gottes, und zwar durch den Glauben. Das heißt, sie gehören im höchsten Sinne zu dem Volk Gottes, nicht durch das Gesetz, sondern wie? Ihr seid Söhne Gottes durch den Glauben, und zwar in Christus. Das ist die Position. Hier heißt es nicht durch den Glauben an Christus, obwohl natürlich das auch mit gemeint ist, aber hier heißt es, ihr seid Söhne Gottes durch den Glauben, und zwar weil ihr in Christus seid. Wie kann das sein? Der Glaube verbindet uns im engsten Sinne mit Jesus Christus. Er erfüllt all das, und Jesus erfüllt all das, was Israel als Nation, als Volk, als Namensträger Gottes, als menschlicher Repräsentant Gottes in der Stellung als Sohn Gottes erfüllen sollte. Gott kam als Mensch in die Nachkommenschaft Abrahams. Jesus wurde in das Volk Israel hineingeboren, er wurde beschnitten, er erfüllte das Gesetz, er ehrte den Namen Gottes, er erfüllte all den Willen des Vaters und war wahrhaftig das Licht der Welt. Er zeigte auf, wie Gott ist. Er konnte sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir finden in den Evangelien, dass er aus Ägypten herausgerufen wurde, in die Wüste geführt wurde, um versucht zu werden. Er musste durch das Wasser gehen in der Taufe und so weiter. All das, um darauf hinzuweisen, dass Jesus all das erfüllt, woran Israel als Volk den Auftrag, Gottes Namen zu führen, nicht erfüllt hat. Darin, wo Israel als Volk versagt hat, ist dieser eine Israelit, dieser eine Nachkomme Abrahams, Jesus Christus, er hat es vollkommen erfüllt. Das Gesetz war aber ein Erzieher auf Christus hin. All diese besonderen und zusätzlichen Gesetzesvorgaben, die das Volk isolieren sollte, für sich abgrenzen sollte von allen anderen Völkern, bewahren sollte, dass klar ist, wer gehört zur Nachkommenschaft Abrahams. All das hatte die Funktion, um auf diesen einen hinzuweisen, der kommen soll, um alles zu erfüllen. Und durch den Glauben sind nun alle, die sich Jesus Christus anvertrauen, in und mit und durch ihn in der Stellung des wahrhaftigen Volkes Gottes als Söhne Gottes. Und das ist durchaus ein provokantes Thema, sowohl damals wie auch heute. In Matthäus 21, da spricht Jesus mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern. Und er erklärt, Matthäus 21, Vers 42, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, von dem Herrn her ist er dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen? Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Dieser eine Baustein, mit dem Gott vorgehabt hat, sein Reich, sein Volk vollkommen aufzubauen, er wurde von vielen der Juden verworfen, wie den Schriftgelehrten und Pharisäern, die sich gegen Jesus gestellt haben. Und Jesus sagt, ja, das Reich Gottes wird von euch weggenommen werden. Ihr werdet nicht mehr diese Ehrenposition beibehalten, sondern Gott formt sich ein Volk, eine Nation, die Frucht bringen wird. Die Juden erwarteten den Tag, an dem Gott das zerstreute Volk Israels wieder zusammenführen wird, wieder einen wird, wo die 12 Stämme wieder zusammengebracht werden, obwohl sie durch das Exil in Assyrien und dann auch in Babylon so verstreut wurden. Sie warteten auf den Tag, wo Gott wieder das Volk zusammenführen wird und wieder zu einer Herrschaft zusammenbringt. Und sie wieder eint und als Söhne Gottes die mächtigen Taten des Herrn bezeugen sollen. Und tatsächlich erfüllte es sich anders, als sich viele Juden es vorstellen konnten. Denn nicht das Gesetz erzeugt das Volk und bringt zur Gotteskindschaft, sondern der Glaube an Jesus Christus. Und das gilt für Juden und für Heiden gleichermaßen. Darum schreibt Petrus den Christen in den verschiedenen Nationen, in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Hier zitiert er auch den Text aus Hosea, den wir gerade angeschaut hatten. Wenn Paulus hier also schreibt, wir sind nicht mehr unter dem Erzieher, denn ihr alle seid Gottes Söhne durch den Glauben und in Christus Jesus, Dann zeigt er auf, durch den Glauben seid ihr bereits Teil des wahren Volkes Gottes, Teil des wahren Israel, des echten Volkes Gottes, weil ihr in Christus seid. Bei all den Versuchen von so einigen Lehrern, die Galater davon zu überzeugen, dass sie sich erst beschneiden müssen, dass sie unter das Gesetz Mose treten müssen, dass sie erstmal zum Teil des jüdischen Volkes werden müssen, um die Segnungen Gottes zu erhalten, um wirklich Gott in dieser Beziehung mit Gott zu treten, dass sie gesegnet werden. Und Paulus sagt, ihr seid schon Söhne Gottes. Ihr seid in Christus und damit Teil des Volkes Gottes. Und das ist auch das Kennzeichen dafür, dass wir nicht mehr unter dem Erzieher sind. Also auch die Juden sind nicht mehr unter dem Erzieher als dem Mosebund, der diese Isolation, diese Abtrennung von den anderen Völkern bewahren sollte, sondern jetzt, wo Gott aus Heidenvölkern solche berufen hat, die zu seinen Kindern, zu seinen Söhnen erkannt werden, in diese Position gebracht werden, ist klar, dass der Mosebund hat nicht mehr diese Funktion. Und wenn nicht für die Juden, schon gar nicht für die Heidenchristen, die nun Teil des Volkes sind. Zweitens, in Christus sind wir alle als Gläubige vereint. Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Dies ist sind zwei sehr reichhaltige Verse. Und wenn Gott es erlaubt, werde ich über das Thema Taufe und über das Thema Verschiedenheit und Einheit in Christus noch einmal separat anhand dieser beiden Verse predigen. Aber heute geht es um den größeren Überblick im Textzusammenhang. Und der zeigt uns auf, wer wie mit Christus verbunden ist und damit Teil des Gottesvolkes. Paulus kann sagen, ihr wurdet alle in Christus hineingetauft. Die Taufe ist ein äußeres Bild für diese innere und geistliche Tatsache, dass wir durch den Glauben ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Wenn in der frühen Kirche jemand das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus gehört und geglaubt hat, dann war es ganz klar, nach der Anordnung Gottes ließ er sich taufen. Er wurde untergetaucht in Wasser und wurde so Teil der neutestamentlichen Gemeinde. Es sollte zeigen, ich bin hineingetaucht in ein neues Leben, völlig verbunden mit Jesus Christus. Und im Leben eines Gläubigen ist Jesus so nahe wie das eigene Gewand am Körper. Paulus sagt, ihr habt Christus angezogen. Das ist nicht mehr irgendwie nur ein Begleiter, ein Freund, den man ab und zu mal sieht. Jesus ist Teil eures Lebens. Wir lesen in 1. Mose, dass Jakob, um den Segen des Erstgeborenen von seinem Vater zu bekommen, die Kleider seines Bruders Esau anzieht, die so schön nach Wald rochen. Ja, er war ein Jäger. Und er zog sich Ziegenfelle über die Arme und an den Nacken, weil sein Bruder so viel behaarter war als er, damit er für den blinden Vater so riecht und sich so anfühlt wie der Erstgeborene und er so den Segen bekommt. Nun, als Sünder haben wir eigentlich keinen Segen verdient. Anstatt Söhne Gottes zu heißen, nennt die Bibel die natürlichen Menschen Söhne dieser Welt, Kinder des Fluches, Söhne des Ungehorsams und der Finsternis, Kinder des Zorns und Söhne des Bösen und des Teufels. Wie sollen wir also in die Stellung kommen, dass wir gesegnet werden können, wenn das eigentlich unsere Stellung ist? Wenn das eigentlich unsere Position ist? Und Gott ist nicht blind. Er kennt uns genau. Aber es war sein eigener Plan, dass wir in Christus, den geliebten und vollkommenen Sohn, sozusagen hineinschlüpfen dürfen, uns mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Ehre kleiden dürfen und auf diese Weise in Christus den vollen Segen des Vaters empfangen dürfen. Und wenn wir vor Gott treten, dann empfängt Gott den Wohlgeruch seines Sohnes Jesus Christus. Und er fühlt die Gerechtigkeit und die Tugend und die Vollkommenheit von Jesus Christus. Und in Christus können wir nun den Segen erben, den Segen empfangen. Die Taufe und das Gewand sind also beides Erklärungen, wie wir mit Christus verbunden sind, was es bedeutet, in Christus zu sein. Doch Paulus fährt fort und erklärt, für wen das eigentlich gilt. Denn die großen Unterschiede, die für die Juden und auch für die anderen Völker von so großer Bedeutung waren, sie hindern die Gläubigen nicht mehr daran, den Segen Gottes zu empfangen. Nun, wer bekam Segen? Für die Juden waren nur gebürtige Juden berechtigt, den vollen Segen zu empfangen und zum Volk Gottes zu gehören. Alle anderen waren unrein, Sünder von den Nationen und Sklaven haben natürlich gesellschaftlich viel weniger zu sagen, hatten kaum Rechte oder eigenen Besitz. Und für viele zeitliche Segnungen kamen nur Männer in Frage. Wer durfte Segen erben? Wem legte der Vater seine Hand? Na, den erstgeborenen Sohn. Selbst bei der Segnung der Kinder Jakobs. Er segnet seine 12 Söhne, sogar noch 2 seiner Enkelsöhne, aber von seiner Tochter ist nicht die Rede. Wer kann diesen Segen empfangen? Nun, für die meisten war klar, man muss Jude sein, man muss frei sein und man muss ein Mann sein. Aber wer durch den Glauben in Christus ist, der hat Jesus selbst als würdigen Empfänger und alle Gläubigen sind in ihm vereint und haben Anteil an den Segnungen und den Gaben Gottes, die er empfängt und an die Seinen weitergibt. Deswegen kann Paulus sagen, ihr seid alle einer in Christus Jesus. Die Position in Christus vereint die Gläubigen und macht sie gemeinsam zu Empfängern der Gnade Gottes. Egal aus welchem Land wir kommen, aus welchem Volk wir stammen, welches Geschlecht wir haben, welche Hautfarbe, welche Sprache wir reden, welche Arbeitsposition wir haben, welche soziale Stellung wir haben. Durch den Glauben an Christus sind wir Erben des Segens, sind wir vereint und dürfen in Christus vor Gott den Vater treten und seinen vollen Segen empfangen. Der Prophet Joel weist darauf hin, dass Gott seinen Geist ausgießen wird über alles Fleisch, über Söhne und Töchter, über Knechte und Mägde. Und das erfüllt sich durch die Stellung der Gläubigen in Christus. Der Glaube verbindet die Christen ganz mit Christus und er vereint die Gläubigen untereinander, sodass alle Gläubigen zu Söhnen Gottes gezählt werden, dem vereinten Volk Gottes. Und das, was uns als Gemeinde vereint, ist nicht, dass wir so viele gleiche Hobbys haben oder alle irgendwie auf einen gemeinsamen Stammbaum zurückkehren können, außer natürlich Adam oder Noah. Wir haben nicht alle irgendwie genau die gleiche Familiengeschichte oder dergleichen. Aber das haben wir. Wir sind eins in Christus. Wir haben diese eine Stellung. Und egal aus welchem Land wir kommen, egal welches Geschlecht wir haben, ob Mann oder Frau, wir sind eins in Christus und damit vollberechtigt Erben des Segens Gottes durch den Glauben in Christus. Drittens, in Christus sind wir Erben Abrahams. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Mit diesem Vers rundet Paulus seine ganze Argumentation in diesem Kapitel in einer recht gekonnten Weise ab. Zunächst hat er erklärt, dass die Christen in Galatien den Geist Gottes empfangen haben. Und zwar, als sie das Evangelium hörten und daran glaubten. Die kamen nicht dazu, dass sie den Geist empfangen haben, weil sie so eifrig alle Gesetze eingehalten haben und so vorbildlich alles erfüllt haben, was sie sollten, und haben dann als Lohn den Heiligen Geist bekommen, sondern sie haben geglaubt an Christus, den Retter, den Erlöser, den, der für uns gestorben ist, damit wir Vergebung unserer Sünden erhalten. Und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Zu der Zeit damals in einer so sichtbaren und klaren Weise mit Wundern und Machtwirkungen zu demonstrieren, hier ist Gott wirklich am Werk, selbst unter den Heiden. Und dann beginnt Paulus bei Abraham, dass er auch die Gerechtigkeit vor Gott geschenkt bekam, weil sein Glaube ihm als Gerechtigkeit gerechnet wurde. Genauso wie die Christen in Galatien wurde auch Abraham gerecht gesprochen und kam in diese Verbindung, in diese Versöhnung mit Gott durch den Glauben. Er vertraute nämlich auf den Retter, den Gott ihm aus seiner Nachkommenschaft versprochen hatte. Das Gesetz hatte niemals die Rolle, diese Gerechtigkeit zu geben, sondern von Anfang an gab es diese besondere Verheißung, dass durch einen einzigen Samen, also einen einzigen Nachkommen, Menschen aus allen Nationen der Welt gesegnet werden. Und Abraham glaubte an diesen Segen, den Gott durch Christus bringen wird. Und durch diesen Glauben ist er versöhnt worden mit Gott. Wir lesen in Galater 3, Vers 6, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Und ein Zeichen, dass sich diese Verheißung in der ganzen Welt erfüllt, ist diese besondere Wirkung des Heiligen Geistes. Das Gesetz kam dazwischen, Christus musste geboren werden, er musste sterben, er musste den Fluch des Gesetzes auf sich nehmen, all das, Vers 14, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Der Geist war verheißen. Gott hat versprochen, er wird seinen Geist geben in einer besonderen Weise, damit klar ist, sie sind gerecht. Hier ist das Volk Gottes. Jesus ist dieser eine Same, durch den die Menschen aus der ganzen Welt gesegnet und gerettet werden. Und weil die Galater den Heiligen Geist empfangen haben, bestätigt durch Wunderwerke und Kraftwirkung zu der damaligen Zeit, erfüllt sich dieses Versprechen. Und der Geist war schon wirksam, auch bei Abraham und davor. Aber Gott hat eine Verheißung gegeben für eine besondere Wirkung des Geistes. In Jesaja 44 zum Beispiel kündigt Gott diese Zeit an. Jesaja 44 ab Vers 1. Aber nun höre, Jakob mein Knecht und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und Jeschurun, den ich erwählt habe, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und jener wird sich mit dem Namen Jakob nennen. Und jener wird auf seinen Hand schreiben, dem Herrn eigen. Und wird mit dem Namen Israel genannt werden. Diese besondere, ja, endzeitliche Ausgießung des Heiligen Geistes, sie war verheißen, um zu zeigen, Wer darf den Namen Gottes tragen? Wer gehört zu dem Volk Gottes? Wer ist Teil an diesem Wirken des Herrn? Gott hat versprochen, dass er sein Volk zusammenführen wird, diejenigen, die nach seinem Namen genannt werden. Und das besondere Kennzeichen ist diese Ausgießung des Geistes Gottes. Und das ist der Segen Abrahams. In Galater 3, Vers 16 erklärt Paulus, dass der Hauptsegen, den Abraham bekommen hat, sich nicht in der gesamten leiblichen Nachkommenschaft erfüllt, sondern in einem einzigen Nachkommen, in einem einzigen Samen. Wenn der Same kommt, durch den alle Nationen gesegnet werden, wird Gott seinen Geist in besonderer Weise auf die Menschen ausschütten und so ein Volk bilden nach seinem Namen. Und das Besondere ist nun, durch den Glauben werden wiederum viele verbunden mit diesem einen Segensbringer. Paulus bringt das hier alles zusammen. Wer durch den Glauben in Christus ist, der gehört zur Abrahams Nachkommenschaft. Der gehört zu dem Samen Abrahams. Nicht zu den vielen, die unter dem Gesetz verwahrt wurden, sondern zu der Nachkommenschaft, die sich in Christus erfüllt. Die Nachkommen des Glaubens, und die sind die Empfänger. Nicht der natürlichen und zeitlichen Segnungen Israels, aber der geistlichen und ewigen Segnungen derer, die als Volk Gottes gezählt werden, als Söhne Gottes. Und alles hängt an dieser einen Position. Bist du in Christus? Bist du in Christus? Er ist der Ort, wo das Reich Gottes wirklich in unsere Welt kommt. Er ist der Ort, wo wir die Segnungen Gottes empfangen können. Nicht irgendwie ein Wallfahrtsort in Israel. Christus ist der Ort, wo wir allein wahre Segnungen Gottes empfangen können. Nur in ihm finden wir Vergebung der Sünden, das Vorrecht, Kind Gottes heißen zu dürfen, die Einheit unter den Gläubigen, in allen unterschiedlichen Situationen, in denen wir uns befinden. In ihm haben wir Anteil an der großen Heilsgeschichte Gottes. Wir sind in Christus Abrahams Nachkommen und dürfen die Verheißungen auf uns beziehen. Die Geschichte, die Heilsgeschichte Gottes, die wir lesen, auch im Alten Bund, durch den Glauben, durch unsere Position in Christus, können wir sagen, ja, es ist zu unserer Familiengeschichte geworden. Es ist Teil von meinem Leben. Denn in Christus bin ich hinzugefügt worden. Darum bist du in Christus. Kannst du für dich sagen, ja, ich kenne nicht nur etwas über Christus, ich weiß nicht nur etwas über Christus, ich habe nicht nur etwas gelesen, ich mag nicht nur irgendwelche besonderen Geschichten von ihm, sondern er ist mein Leben. Er ist meine einzige Zuflucht. Er ist wie diese Botschaft, wo die Gefangenen hingelaufen sind und gesagt haben, ich bleibe hier und ich zelte hier, ich werde hier nicht mehr wegkommen, bis ich den Segen empfange. Ich will nicht wieder zurück. Ja, und anders als in der Botschaft, wir Christen, wir bleiben in Christus. Das ist unsere Stellung, unsere gesegnete Position. Hast du die gute Nachricht von Jesus gehört? Dass Gott selbst Mensch wurde, um Sünder, die fern von Gott waren, mit Gott zu versöhnen, indem er selbst, Jesus, all die Segnungen vor Gott verdiente, aber dann die Strafe von Sündern wie dich und mich auf sich nahm, damit jeder, der glaubt, den Segen der Gemeinschaft, des ewigen Lebens, des Friedens und der Liebe Gottes empfangen darf. Oh, das ist die Verheißung, das ist die Gnade, das ist der Segen des neuen Bundes, auf den die ganze Heilsgeschichte, die ganze Bibel hinweist. Bist du in Christus? In Christus sind wir Teil des Volkes Gottes, Teil des Reiches Gottes, Teilhaber all der Segnungen Gottes. Und dann weißt du, dass du Teil der biblischen Heilsgeschichte bist, Teil der Familie Abrahams durch die Verbindung mit Christus. Nicht nur irgendwie etwas extra, eine Nebengeschichte. Nein, die Gemeinde wird hineingenommen in das Volk Gottes. Die Christen werden genannt Söhne des lebendigen Gottes, die einst nicht sein Volk waren. Wenn wir im Alten Testament lesen von den Verheißungen Gottes, dann finden viele Prophezeiungen, die sich auf das Volk Gottes beziehen, auf die Söhne Israels. Und viele Christen sind am Überlegen, wie erfüllt sich das, und dann schauen sie irgendwie in den Nachrichten und die politischen Sendungen und auch gerade jetzt, ja, mit all dem, was im Nahen Osten, in Israel los ist, und fragen sich, wie erfüllt sich das nun für das Volk Israel? Wann wird Gott nun all das ausführen, was wir doch unter den Propheten im Alten Testament lesen? Aber was Paulus hier tut, ist, dass er den Christen in Galatien mitteilt: Schaut, ihr gehört zu den Segensempfängern. In euch erfüllt sich, worauf so viele Versprechen hingewiesen haben. Ihr dürft die Verheißungen des Gottesvolkes auf euch beziehen. Warum? Weil sich in Christus alles erfüllt, nicht in Abraham. In Christus erfüllt sich alles. In 2. Korinther 1, Vers 20 schreibt Paulus: Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, das heißt in Christus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Was er damit sagen will, ist: Ihr Christen, ihr dürft die Verheißungen Gottes an sein Volk auf euch beziehen, weil wir in Christus sind. Und Christus ist die volle Erfüllung in allen Bereichen von dem, was das Volk Israel, was das Volk Gottes ausmacht. Und so lasst uns die Bibel lesen und sehen, die Verheißungen erfüllen sich in Christus, und jeder, der in Christus ist, ist Teilhaber und Empfänger, Mitempfänger. Ja, wir sind Miterben, heißt es, Erben Abrahams. All die Segnungen, die Abraham und seinem Volk verkündet wurden, sie weisen hin, selbst die zeitlichen und irdischen, sie weisen hin auf die geistlichen und ewigen Segnungen. Das Land Kanaan, es weist hin auf das Himmelreich. Das Volk, das zahlreich wird, es weist hin auf diese Gemeinschaft der Gemeinde aus allen Nationen, aus allen Sprachen, bei all der Unterschiedlichkeit, doch diese Einheit, die wir in Christus finden. So lasst uns den Herrn dafür preisen, dass wir in Christus sein dürfen, durch den Glauben, und damit Teilhaber all dieser Segnungen, die mit dieser würdigen Stellung einhergehen, die wir nicht verdient haben, aber uns doch in Gnade zugesprochen wird. Amen.